Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir wollen uns heute Morgen das dritte Wunder unseres Herrn Jesus Christus anschauen, und zwar die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Wenn ich sage, das dritte Wunder, dann meine ich, von dem Johannes berichtet. Wir sprachen ja in den vergangenen Monaten schon über die ersten beiden Wunder im Evangelium des Johannes. Das war die Verwandlung von Wasser zu Wein bei der Hochzeit zu Kana und vor einigen Monaten die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten aus Kapernaum. Johannes berichtet in seinem Evangelium bis zu dem Zeitpunkt der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane von insgesamt nur in Anführungsstrichen 7 Wundern. Die anderen Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas von deutlich mehr. Es wird angenommen, dass Johannes bei der Verfassung seines Evangeliums die anderen Evangelien bereits kannte und ganz einfach Wiederholungen vermeiden wollte. 5 dieser 7 Wunder, von denen er berichtet, sind auch ausschließlich bei ihm aufgeführt. Ich habe hier einmal diese 5 Wunder aufgeführt. Hochzeit zu Kana, die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, dann heute das Thema die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, die Heilung des Blindgeborenen und die Auferweckung des Lazarus. Diese 5 Wunder werden ausschließlich im Johannesevangelium berichtet. Die beiden restlichen Wunder werden auch in den anderen Evangelien berichtet. Es ist, dass Jesus auf dem See Genezareth geht, aber nur Matthäus und Markus berichten darüber, Lukas nicht, und die Speisung der 5000. Das ist das einzige Wunder, ich war überrascht, das feststellen zu dürfen, von dem alle 4 Evangelisten berichtet. Solche Unterschiede sind mir bisher noch gar nicht bewusst gewesen. Erich Mauerhofer schreibt in seinem Buch Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments Folgendes, ich zitiere ihn: Die Unterschiede des Johannesevangeliums zu den Synoptikern, und damit meint er Matthäus, Markus und Lukas, sind augenscheinlich. Wir können dankbar sein für die vielen Dinge, die uns Johannes berichtet, die wir aus den synoptischen Evangelien nicht kennen. Das Johannesevangelium ist eine großartige Ergänzung dessen, was wir aus dem Matthäus, dem Markus und dem Lukas-Evangelium erfahren. Höchstwahrscheinlich hängt diese Andersartigkeit, so schreibt Mauerhofer, mit der Tatsache zusammen, dass zur Zeit der Abfassung des 4. Evangeliums die 3 Synoptiker schon bestens bekannt waren, also keiner Wiederholung bedurften. Soweit Erich Mauerhofer. Wir stellten uns in den vergangenen Verkündigungen ja auch die Frage, warum Jesus diese Wunder, auch Zeichen genannt, überhaupt getan hat. Es gab mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass er beweisen wollte, dass er von Gott kommt, dass er von Gott gesandt ist, dass er der im Alten Testament verheißene Messias ist, damit die Menschen und insbesondere auch seine Jünger an ihn glauben. Wir lasen ja am Anfang den Text aus Apostelgeschichte 2. Da sagt Petrus in der Pfingstpredigt, in der sogenannten: Jesus, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Für Petrus waren die Wunder Jesu die notwendige göttliche Beglaubung seiner Sendung. Wenn die Menschen die Wunder Jesu miterlebten, dann hatten sie es eben nicht nur mit dem Sohn Gottes, sondern mit Gott selber zu tun. Gott hat die Wunder durch Jesus bewirkt. Heute soll es nun um die Heilung eines kranken Menschen am Teich Bethesda gehen. Was sagt uns die Archäologie zu diesem Thema? Ich habe hier einen Lageplan der Altstadt von Jerusalem. Ihr seht dieses große gelbe Feld am rechten Bildrand, das ist der Tempelberg. Und weiter oberhalb sieht man, die Farben sind sehr schlecht zu erkennen, aber hier, das ist der Tempelberg. Und hier oben Hier ist der Teich Bethesda, also ziemlich in der Nähe des Tempels. Dieser Teich wurde von Archäologen gefunden. Und das war nicht nur ein einfacher Teich, ein Tümpel, das war eine gewaltige Anlage mit ca. 5000 Quadratmeter Fläche. Ihr seht hier noch Mauerreste. Es war kein nüchterner Zweckbau, sondern eher ein Prunkbau mit 5 Säulenhallen, der vermutlich von Herodes dem Großen im Zusammenhang mit dem benachbarten Tempel errichtet wurde. So ungefähr stellen sich die Archäologen den Teich Bethesda vor, also nicht nur ein Tümpel mit grasbewachsenem Rand, sondern wirklich Gebäude mit Arkaden, die wir hier sehen. Was bedeutet der Name Bethesda? Der Name wird mit Haus der Barmherzigkeit übersetzt. Dieser Name ist durch die Kupferrolle von Qumran bestätigt worden. In dieser Kupferrolle ist sogar das kleine der beiden Bassins ausdrücklich erwähnt. Jesus befindet sich in Jerusalem. Es ist ein Fest der Juden. Welches, das ist hier nicht genannt. Und jetzt lesen wir aber auch zunächst einmal den Text. Johannes 5, Kapitel 5, Abvers 1 bis Vers 18. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Bis hierhin. Nun zum Text. Jesus befindet sich in Jerusalem. Es ist ein Fest der Juden. Welches Fest, das ist hier nicht beschrieben. Vermutlich ist es das Laubhüttenfest. Und Johannes beschreibt dann sehr genau die bauliche Situation am Teich Bethesda. Es ist immer wieder erstaunlich, wie genau manche Geschehnisse und Örtlichkeiten in der Bibel beschrieben sind. Hier werden die 5 Säulenhallen, man sieht sie hier auf dem Bild, der Anzahl nach exakt genannt. Wir wären als Leser doch schon zufrieden, wenn wir überhaupt erfahren hätten, dass es dort Säulenhallen gab. Aber Johannes wollte es genauer berichten und so nennt er auch die Anzahl von 5 solcher Säulenhallen. Und diese Exaktheit, dieses Bemühen um Genauigkeit, das spricht auch für die Echtheit der biblischen Texte und ermuntert uns, dem Wort Gottes zu vertrauen. In den Säulenhallen lag eine Menge kranker, blinder, lahmer und dürrer Menschen, so Vers 3. Diejenigen, die in ihrer Bibel aufmerksam vorhin mitgelesen haben, haben festgestellt, dass der Vers 4 in unserem Text weggelassen wurde. In anderen, und zwar späteren Handschriften, ist ein vierter Vers hinzugekommen. Und den lese ich jetzt auch einmal vor. Er ist aber nicht im Original bei Johannes vorhanden. In diesen Säulenhallen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Und jetzt kommt die Hinzufügung, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Das hat Johannes weggelassen. Diese Hinzufügung ist später hinzugekommen. Sie ist recht alt und die Schreiber haben es vermutlich deshalb gemacht, damit die Lage der Kranken für die Leser des Textes besser verständlich sind. Und was wir hier über den Engel und dessen Bewegung des Wassers lesen, ist sicher der damalige Volksglaube und nicht die Wirklichkeit gewesen. Johannes war dieser Volksglaube nicht wichtig, deshalb hat er ihn weggelassen. Und keinesfalls hat Johannes an die Wunderwirkung des Teiches geglaubt. Denn eine solche Wunderwirkung wäre ja bedeutsamer gewesen als alle Wunder, die Jesus getan hat. Und es gibt auch eine Bibelstelle, die das verdeutlicht, dass diese Wunder hier an dem Teich nicht geschehen sein konnten. In Johannes 9 lesen wir in den Versen 32 und 33, da sagt der Blinde zu den Pharisäern, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser, nämlich Jesus, nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Hätte das Wasser des Teiches tatsächlich eine Heilungswirkung auch für Blinde gehabt, hätte der geheilte Blinde so ja nicht gesprochen. Es handelt sich hier um einen Volksglauben, der ja heute auch noch vielfach verbreitet ist, nämlich dass von bestimmten Orten, Bildern oder anderen Gegenständen eine besondere Kraft oder Heilungswirkung ausgeht, ohne dass es dafür eine biblische Bestätigung geben würde. Echte Heilung finden wir bei Jesus Christus und sonst nirgendwo. Dieses Wunder findet in Jerusalem statt. Das ist in der Tat etwas Besonderes. Von allen 33 Wundern, von denen die Evangelisten bis zur Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane sprechen, finden nur zwei in Jerusalem statt. Ich habe bei der Vorbereitung bei den Auslegern keinen Grund gefunden, warum dies so gewesen ist. Ich nehme aber an, dass Jesus nicht zu frühe als im Heilsplan des Vaters vorgesehen, mit der in Jerusalem herrschenden politischen und religiösen Obrigkeit in Kontakt kommen und sie durch sein Wirken provozieren wollte. Und es gibt eine zweite Besonderheit bei diesem Wunder. Jesus wird von sich aus tätig. Die Bibel berichtet uns insgesamt von 25 Wundern mit Heilungen und Totenauferweckungen. Bei den allermeisten wird Jesus tätig durch ausdrückliche Bitte der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder anderer Menschen. Bei zweien wird er tätig aus Gesprächen heraus mit den Jüngern und den Pharisäern. Und nur bei vier Wundern wird er von sich aus tätig, nämlich bei der Auferweckung des Jünglings von Nain, bei der Heilung der verkrümmten Frau, bei der Heilung des Wassersüchtigen und bei der Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Die letzten drei genannten übrigens alle am Sabbat. So als wolle Jesus durch die Heiligungen am Sabbat den wahren Wert dieses Ruhetags den Menschen nahe bringen. Aber zu dieser Frage später noch einige Gedanken. Jesus unterbricht seine Arbeit in Galiläa. Er geht zum Fest nach Jerusalem und verhält sich dabei als treuer Israelit. Aus 5. Mose 16 wusste er die Anweisung Gottes: Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Diese Anweisung erfüllt auch der jüdische Mann Jesus. Und danach geht er zu dem Teich Bethesda. Die Bibel berichtet uns nicht, wie Jesus dazu kam, von dem Fest zu dem Teich Bethesda zu gehen, diese Stätte irdischen Jammers aufzusuchen. Aber Jesus und menschliches Elend gehören zusammen. Jesus sucht als der Arzt nicht die Gesunden, die Starken, die Gerechten, sondern die Kranken, die Gebundenen, die Sünder. Dort sieht er diesen kranken Mann. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, auch wir dürfen sicher sein, dass Jesus nicht nur bei diesem kranken Mann, sondern auch bei uns die Not in unserem Leben sieht. Und zwar auch ohne, dass wir sie ihm ausdrücklich im Gebet nennen und ihn um Hilfe bitten. Wir kennen ja die bekannte Stelle aus Matthäus 6, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Welch ein Trost. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass wir unsere Not im Gebet tatsächlich dann auch vor unseren Herrn bringen. Dazu sind wir ja durch Gottes Wort ermutigt und auch aufgefordert. Dieser Mann leidet bereits 38 Jahre an seiner Krankheit. Er war nicht gelähmt, aber er war schwer körperbehindert und das eben seit 38 Jahren. Und das in einer Zeit, in der jede geordnete Krankenpflege fehlte, die uns heute so selbstverständlich geworden ist. 38 Jahre, das heißt nicht, er hat die 38 Jahre nur am Teich gelebt. Es ist eher anzunehmen, dass er immer wieder einmal zu dem Teich kam, um Heilung zu erfahren. Und jetzt ergreift Jesus die Initiative. Er fragt den Mann, ob er gesund werden möchte. Der Kranke erkennt nicht, wer ihm diese Frage stellt. Er erkennt nicht Jesus als Sohn Gottes, nicht den Mann, der schon an anderen Orten Heilungen vollbracht hat. Er versteht die Frage eher so, dass er eine Person benötigt, die ihn, wenn sich das Wasser des Teiches bewegt, schnell zu dem Wasser bringt, um entsprechend dem Volksglauben geheilt zu werden. Nach dem Volksglauben war das Wasser nur in der kurzen Zeit des Aufsprudelns heilkräftig. Und da kam er als schwer körperbehinderter Mensch nicht rechtzeitig die Treppen hinunter bis in das Wasser. Und er hatte niemanden, der ihm dabei half. Ich habe keinen Menschen. Diese Aussage passt auch in unsere heutige Zeit. Ein Maler stellt sich die Szene am Teich von Bethesda so vor wie hier auf diesem Bild. Jesus erteilt nun dem Kranken einen Befehl. Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Nun steht der Kranke vor der Frage, dem Wort dieses fremden Mannes zu gehorchen oder eben nicht zu gehorchen. Er hätte auch diesen Befehl verständlicherweise zurückweisen können. Wegen seiner Behinderung hätte es keinen Sinn gemacht, aufzustehen. Er hätte ja sowieso nicht besser laufen können als vorher. Hier ist nun eine Entscheidung dieses Menschen gefordert, zu gehorchen, auch gegen jegliche menschliche Vernunft, oder eben nicht zu gehorchen. Entweder vertraut er den Worten dieses Mannes oder er vertraut nicht. Wenn er nicht vertraut, wird er auch nichts erleben. Liebe Geschwister, so ist das auch, wenn Jesus uns begegnet, wenn wir in seinem Wort lesen und wenn er klare Forderungen an uns stellt, dass wir ihm vertrauen und nachfolgen sollen, dass wir zum Beispiel die Sünde nicht in uns herrschen lassen sollen. Auch dann stehen wir vor der Frage, was machen wir mit solchen Aufforderungen? Gehorchen wir diesem Mann oder gehorchen wir ihm nicht? Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging umher. Er vertraute den Worten Jesus und wurde sofort geheilt. Wenn hier die Rede von einem Bett ist, das er mitnahm, dann dürfen wir nicht an die Betten denken, die wir von zu Hause aus kennen. Es war eine Liege, vielleicht eine Schlafmatte, die man als einzelne Person tragen konnte. Diese nahm er nun auf und ging umher. Und jetzt kommt die eigentliche Herausforderung in diesem Bericht. Johannes bemerkt sie mit den schlichten Worten: Es war aber an jenem Tag Sabbat. Und das ist der Sprengstoff in diesem Text. Jesus heilt an einem Sabbat und der Geheilte trägt seine Schlafmatte an einem Sabbat mit sich. Zwei Tätigkeiten, die nach Auffassung der jüdischen Geistlichkeit an einem Sabbat unzulässig sind. Schauen wir uns den Sabbat etwas näher an. Der Sabbat wird in der Bibel das erste Mal als Schlusstag der siebentägigen Woche im Schöpfungsbericht genannt. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Und später wird dann in 2. Mose 20 der Sabbat von Gott für Israel als Ruhetag eingesetzt. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Der Sabbat sollte sogar noch mehr sein. Er soll ein Gedenkzeichen zwischen Gott und seinem Volk sein, ein Tag, an dem der Mensch seine Beziehung zu Gott überdenken soll. Aus 2. Mose 31 lesen wir: So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Die Nichteinhaltung des Sabbatgebots wurde als Bundesbruch betrachtet und mit der Todesstrafe des Schuldigen geahndet. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Bei einem solch strengen Gebot Gottes ist es nur verständlich, dass die geistlichen Führer Israels eine lange Liste an verbotenen Tätigkeiten aufgestellt haben, damit niemand wegen Übertretung des Sabbatgebots getötet werden musste. Und dass sie dabei recht vorsichtig oder man könnte auch kleinlich sagen, vorgingen, kann man auch verstehen, und so haben sie im Zweifelsfall mehr als zu wenig verbotene Tätigkeiten aufgeführt. Und sie erließen Ausführungsbestimmungen zu dem Sabbatgebot. Verboten war jede gewerbliche und handwerkliche Tätigkeit, jedes Neuschaffen eines Gegenstandes, jedes Tragen, jedes Gehen, Reiten, Fahren, über den Sabbatweg hinaus, das war etwa 1 Kilometer, das war erlaubt, weitere Strecken nicht. Zugleich aber tüftelten die Schriftgelehrten auch raffinierte Möglichkeiten aus, einzelne Verbote zu umgehen. Man kaufte etwa, ohne zu bezahlen und die Bezahlung zu erwähnen. Das hat man dann an einem anderen Tag erledigt. Man legte einen Wassersack auf den Sattel eines Esels, um so am Sabbat eine Reise auf dem Wasser zu unternehmen, die nicht verboten war. Mit diesen Geboten kommt nun der geheilte Kranke und dann auch Jesus in Konflikt. Nach Jeremia 17 war das Tragen bestimmter Lasten verboten. So spricht der Herr: Hütet euch bei eurem Leben, dass ihr am Tag des Sabbats keine Last tragt und durch die Tore Jerusalems hereinbringt. Und ihr sollt am Tag des Sabbats keine Last aus euren Häusern herausbringen und sollt keinerlei Arbeit tun, sondern heiligt den Tag des Sabbats, wie ich euren Vätern geboten habe. So wie ich es verstehe, ist hier das gewerbliche, das berufliche Tragen von Lasten gemeint und sicher nicht das Tragen einer Schlafmatte durch einen soeben geheilten Menschen. Was hätte er denn sonst tun sollen? Die Matte unordentlich am Teich Bethesda liegen lassen und sie damit zu einer Stolperfalle für andere Menschen werden lassen? Für die Juden war jedes Tragen einer Last am Sabbat unzulässig. Und sie beanstanden, dass er am Sabbat diese Schlafmatte trägt. Sie erteilen dem Mann eine Verwarnung. Johannes kennt genau die Bestimmung der sogenannten Mishnah. Das ist eine Sammlung des Gewohnheitsrechts der Juden nach der babylonischen Gefangenschaft. Danach ist eine Anklage wegen Übertretung des Gesetzes erst zulässig, wenn der Übertretene zuvor eine Verwarnung ausgesprochen bekam. Diese Verwarnung erfolgt hier und erst wenn der Geheilte seine Schlafmatte weiterträgt, wird er zum Sünder, der zu bestrafen ist. Dieser Geheilte verweist nun auf denjenigen, der ihn gesund gemacht hat. Dieser hatte ihm ja auch den Befehl gegeben, das Bett mitzunehmen. Wer ist er, das weiß er nicht. Er hatte Jesus vorher nicht gesehen und kann die Frage der Juden nach diesem Mann nicht beantworten. Jesus ist nach der Heilung gleich weggegangen. Eine Volksmenge war an dem Ort. Auch hier finden wir, wie bei etlichen anderen Zeichen und Wundern, dass Jesus nicht will, dass die Heilungen von einer großen Menschenmenge bekannt werden. Aber der Bericht ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Das Wesentliche kommt erst noch. Der Heilung folgt noch die Seelsorge, denn dieser ist wichtiger als die Heilung selber. Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Es wird hier nicht berichtet, welche Sünde gemeint ist. Aber wir dürfen annehmen, dass der Mann genau wusste, welche Sünde Jesus meinte. Und dabei geht es gar nicht um ein sündloses Leben. Das ist ja gar nicht möglich, solange wir auf dieser Erde sind. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es geht hier um eine konkrete Sünde in seinem Leben. Ein beharrliches Festhalten an den Verstößen gegen Gottes Wort. Ein Gebundensein mit unheilvollen Folgen. Dahin darf der Geheilte nicht mehr zurückkehren. Sonst wird es schlimmer als vorher. Mit dem Schlimmeren kann hier nur der Verlust des ewigen Lebens bei Gott gemeint sein, das ewige Verderben. Das widerfährt jedem, der die vergebende Gnade in Jesus Christus als Sohn Gottes nicht annimmt. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Und übertragen auf unseren Kranken heute heißt das, was nützt es dem Kranken, geheilt zu werden, er aber an seiner Sünde festhält und im ewigen Verderben ankommt. Und mit diesen Worten verdeutlicht Jesus, um was es eigentlich bei seinem Kommen auf die Erde geht, auch bei seinem Handeln hier bei dem kranken Menschen. Nicht in erster Linie, um die irdische Not der Menschen zu beseitigen, ja, auch das kann er und das tut er, sondern um ihnen einen Weg zu bereiten, der ewigen Verdammnis zu entgehen und die Herrlichkeit bei Gott zu erlangen. Das Gespräch zwischen Jesus und dem geheilten Menschen war sicher länger und ausführlicher, als Johannes es hier schildert. Denn der Geheilte kennt jetzt denjenigen, der ihn geheilt hat, Jesus. Der Mensch ging fort und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Warum er dies tat, wird nicht berichtet. Es ist denkbar, dass er sich vom Vorwurf der Sabbatschändung freimachen wollte. Oder dass er ein ehrliches, echtes Zeugnis von Jesus und seiner Wunderkraft geben wollte. Johannes berichtet es nicht näher. Nun aber ist der Konflikt mit der einflussreichen Gruppe der Pharisäer da. An dieser Stelle fragt ein Ausleger, hatten die Pharisäer nicht doch recht? Darf man so einfach Gottes klares Gebot beiseite setzen? Wäre es nicht möglich gewesen, für die Heilung einen anderen Tag zu suchen? Warum macht Jesus das am Sabbat? Wäre es nicht für den Kranken zumutbar gewesen, noch einen Tag länger in seiner Krankheit auszuharren? Vers 16 sagt, und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Und nun ist unser Text aber noch nicht zu Ende, obwohl in unserer Bibel ein neuer Abschnitt beginnt. Es gab nun offenbar ein Gespräch zwischen den Pharisäern und Jesus. Was hat Jesus in dieser Sache zu sagen? Fordert er auf, leichtfertig und oberflächlich mit den Geboten Gottes umzugehen? Nein, auf keinen Fall. Er warnt ja den Geheilten nicht mehr zu sündigen. Hier wird der ganze Ernst des menschlichen Lebens und der Mahnungen Jesu deutlich. Und auch uns gilt dieser ganze Ernst: Halte nicht fest an deinen Sünden. Aber wie rechtfertigt er dann den Bruch des Sabbatgebotes? Die Antwort finden wir in Vers 17. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Jesus handelt nicht eigenmächtig. Er ist in vollständigem Gehorsam mit Gott verbunden, seinem Vater. Aber wie kann er dann die Sabbatruhe brechen? Müsste er nicht gerade als Sohn des Vaters im Himmel sagen, mein Vater ruhte am siebten Tage und so ruhe ich auch? Jesus sagt aber, mein Vater wirkt bis jetzt. Ist das nicht ein Widerspruch zur Schrift? Aber warum ruhte Gott denn damals bei der Schöpfung? Weil alle Werke vollendet waren und alles sehr gut war. Da konnte Gott ruhen. Dann kam der Sündenfall. Es begann das Elend der Welt, das Elend der Menschheit. Und deshalb wirkt Gott seither anders, nämlich in einem gewaltigen Erlösungs- und Heilsplan für die Menschen. Da gibt es für Gott keine Ruhe, auch nicht am Sabbat. Die Ruhe wird erst einmal da sein, wenn das Ende der Heilsgeschichte erreicht ist. Wenn das geschehen ist, dann kommt aufs Neue der Sabbat für Gott und die ganze Schöpfung im neuen Jerusalem. Aber bis dahin wirkt Gott im täglichen Helfen, im Heilen, im Erretten, auch am Sabbat, sicher. Nicht beliebige Werktagsarbeiten und Weltgeschäfte sollen die Sabbatruhe stören. Aber das Helfen und Heilen, das Wohltun auch am Sabbat, das entspricht dem Willen Gottes. Deshalb darf der Sohn Gottes diese Heilung des kranken Menschen am Teich Bethesda auch an einem Sabbat tun. Der Vater wirkt und so auch der Sohn. Und diese kurze Aussage Jesu bringt die Pharisäer noch mehr gegen Jesus auf. Aus ihrer Sicht hebt er den Sabbat auf und nennt Gott seinen eigenen Vater und macht sich so selbst Gott gleich. Und deshalb suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten. Ich habe versucht, die Pharisäer besser zu verstehen. Meines Erachtens dürfen wir ihren Eifer nicht schnell und entrüstet zurückweisen. Immerhin waren sie von Vertreter dessen, was bisher als rechte Frömmigkeit galt. Und jetzt stehen sie Jesus und seinem ganz anderen Handeln entgegen. Das Brechen des Sabbatgebots stand nun einmal unter Todesstrafe. Und sollte das auf einmal nicht mehr gelten? Sollte Jesus wirklich das Recht haben, den Sabbat aufzuheben? Die Pharisäer erinnerten sich sicher an eine Zeit, als der Sabbat schon einmal aufgehoben war. Im Jahre 167 vor Christus schränkte der Herrscher Antiochus IV., das war ein Herrscher aus der Dynastie der sogenannten Seleukiden, Nachfolger Alexanders des Großen für einen Teil seines Reiches. Dieser Antiochus IV. Schränkte die Ausübung der jüdischen Religion massivst ein. Die Beschneidung wurde unter Androhung der Todesstrafe untersagt. Der Sabbat durfte nicht begangen werden. Die Juden wurden gezwungen, an heidnischen Riten teilzunehmen und Schweinefleisch zu essen. Der Tempel wurde geschändet und dem Zeus geweiht. Es gab damals Widerstand gegen diese Anordnungen und die Juden kämpften für den Erhalt ihrer Rechte, auch für die Wiedereinführung des Sabbats. Und jetzt kommt aus Sicht der jüdischen Führer wieder einer, der das Sabbatgebot bricht, auflöst, den Sabbat aufhebt. Das konnte man doch nicht zulassen. Und noch schrecklicher war, dass dieser Mensch sich Gott gleich machte, Gott gleich sein. Das war doch die satanische Versuchung der ersten Menschen. Wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott, so die Schlange zu Eva. Wir heute sind die Worte Jesu von seiner Gottessohnschaft gewöhnt. Für uns ist das nichts Neues. Für uns ist das schon selbstverständlich geworden. Aber für die gläubigen Juden damals in Israel war das schon eine Zumutung. Obwohl sie die Bibelstellen vom Kommen des Messias ja kannten, denken wir nur an Saulus. Er schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn und er war maßgebend an der Steinigung des Stephanus beteiligt, so Apostelgeschichte 8. Saulus musste mit seinem bisherigen Leben komplett brechen, um ein Jünger Jesu zu werden. Alles, was er vor dem Erleben von Damaskus, wo ihm Jesus ja begegnete, schätzte er nur als Verlust, als Dreck ein. Alles, was ihm vorher wichtig war, seine ganze Theologie, sein ganzes Wissen, seinen ganzen Eifer, er hat es als Dreck bezeichnet. So weit musste er gehen, und zwar, damit ich Jesus gewinne, so seine Worte in Philipper 3. Und so müssten auch die Pharisäer, die Juden, komplett mit ihren Traditionen und Überzeugungen brechen, um Jünger Jesu zu werden. Das schaffen sie nicht. Das sehen wir aus Vers 18. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten. Und eines wird uns auch bei diesem Wunder deutlich. Das schönste und klarste Wunder, was Jesus vollbringt, reicht nicht aus, um Menschen für den Glauben zu gewinnen und Gegner Jesu zu überzeugen. Die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, wie auch das weitere Wunder der Auferweckung des Lazarus, von dem Johannes dann später noch berichtet, diese beiden Wunder führen nicht zum Glauben bei den Gegnern Jesu, sondern zum Todesbeschluss gegen ihn. Zum Schluss würde ich gerne noch mal 4 Gedanken zusammenfassen. Was kann uns dieses heutige Wunder Jesu sagen? Glaube ich, das, was Johannes uns hier berichtet, dass Jesus den Kranken am Teich Bethesda geheilt hat? Oder gehöre ich zu den Zweiflern, die wie viele der Auffassung sind, dass die Wunder nicht tatsächlich stattgefunden haben, sondern nur in den Köpfen der Menschen entstanden sind? Wenn ich nicht an die Wunderkraft Gottes und Jesu glaube, dann lass mich unsere Zweifel im Gebet ihm bekennen und um Glauben an ihn bitten. Zweitens, vertraue ich Jesus? Ist mir bewusst, dass er meine Belastungen, Sorgen und Nöte bereits kennt, bevor ich sie im Gebet unterbreite? Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wie sieht es aus mit unserem Sabbat? Das wäre die dritte Frage. Die christliche Gemeinde hat den ersten Tag der Woche, den Auferstehungstag Jesu, als Ruhetag gewählt. Was ist der Sonntag für uns? Ein Tag wie jeder andere? Oder nur ein Ruhetag ohne klassische Erwerbstätigkeit? Oder ein Tag der besonderen Begegnung mit Gott und seiner Gemeinde? Wirke auch ich, wirken auch wir am Sonntag im Sinne Gottes, im Sinne Jesu? Und der vierte Gedanke. Ist mir bewusst, dass mir der Vater im Himmel Hilfe anbietet bei allen äußerlichen Nöten meines Lebens? Ist mir aber auch bewusst, dass viel wichtiger als das der rettende Glaube an Jesus Christus ist? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein ewiges Leben einbüßte? Den Geheilten am Teich Bethesda fordert Jesus auf, nicht mehr zu sündigen. Bringen wir unser Verhältnis zu Gott, zu Jesus in Ordnung, indem wir ihn als Herrn und Heiland in unserem Leben annehmen und unser Leben in seine Hände legen. Vertrauen wir darauf, dass er beides vermag, in äußerlichen Nöten zu helfen und ewiges Leben zu schenken. Amen.